Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben das Thema gehört. Die Kirche wächst aus der Eucharistie. Was ist die Eucharistie? Die Eucharistie ist das Opfer der Kirche. Was heißt das? Am Kreuz hat Jesus Christus sich geopfert in seiner Menschheit. Er ist ja Mensch geworden, um sich opfern zu können. Und dadurch hat er uns die Gotteskindschaft ermöglicht. Und durch die Gotteskindschaft gehören wir jetzt zu Christus. Wir sind versohnt mit ihm. Wir sind zum Sohn geworden. Wir sind ein Glied seines Leibes. Nach Paulus sind wir also dieser mystische Leib. Und jetzt kann Christus sich nicht mehr ohne uns opfern. Wir gehören ja zu ihm. Und im Opfer der Kirche kann sich also Christus nur ganz hingeben, wenn auch wir, der mystische Leib, dasselbe tut. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes im Geheimnis der Eucharistie. Wisst ihr, nur dann, wenn Christus sich ganz hingeben kann, das heißt mit allen seinen Gliedern, die wir sind, dann kann die Eucharistie, wie das Vatikanum sagt, Höhepunkt alles Heilsgeschehens sein. Das spüren Sie schon, wie entscheidend, mitentscheidend ist meine Teilnahme. Ich bin nicht Zuschauer. Ich bin nicht einfach nur dabei, sondern ich bin etwas Wesentliches dabei. Und wie ist das heute? Wissen Sie, wenn ich denke, wie oft noch bei uns in Deutschland die Eucharistie gefeiert wird, und wenn das Höhepunkt alles Heilsgeschehens ist, was müssten bei uns für Aufbrüche sein? Da stimmt doch etwas nicht. Da fehlt doch irgendetwas. Und auf das möchte ich eingehen. Und ich glaube, das ist nicht so im Bewusstsein auch von uns Feiernden, ehrlich Meinenden. Es muss also, Eucharistie muss das Opfer des ganzen Christus sein. Also, zu dem wir gehören. Und man kann nicht mehr sagen, Christus ja, Kirche nein. Das ist ein Torso, das geht nicht. Das merken wir gerade bei der Eucharistie. Schauen Sie, ich möchte mal so sagen, die Eucharistiefeier, die Liturgie, die Worte, die Riten sind eigentlich wie ein betender Kommentar, der uns mitnimmt in diese Totalhingabe mit Christus an den Vater. Eigentlich, ich sage immer so, eigentlich komme ich vor lauter Mittun. Eucharistie ist ein Geschehen. Ist ja nicht eine fromme Andacht, ist ein Geschehen. Ich komme vor lauter Mittun eigentlich gar nicht zum Beten. Und wenn Sie das mal merken, dass die Worte betende Kommentare sind, die mich mitnehmen, die mir jedes Mal wieder den Schritt zeigen, was ich tun muss, was ich jetzt vollziehen muss, damit Christus sich ganz hingeben kann. Und deshalb hat ja Papst Benedikt einmal gesagt, die Übersetzung vom Latein ins Deutsch, das war kein Problem. Aber schwierig ist die Übersetzung vom Deutsch ins Geheimnis. Wir meinen, wir verstehen jetzt die Texte. Nichts verstehen wir. Was verstehen Sie denn darunter, wenn noch jedem, in jedem Kanon nach der Wandlung heißt, darum, gütiger Vater? Ist das einfallslos oder wisst ihr immer das darum? Was heißt denn das bitte? An was haben Sie da gedacht? Nichts, gell? Darum ist der relative Anschluss an den Auftrag Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das darum ist die Gehorsamserklärung der Kirche an Christus. Er gehorsam bis zum Tod. Und wir feiern Eucharistie nicht, weil es uns Freude macht, sondern weil der Herr es uns aufgetragen hat. Wir tun es im Gehorsam. Ob ich Lust habe oder keine Lust, in die Heilige Messe zu gehen, ich tue es im Gehorsam. Das ist das Darum. Und so hat jedes Wort und alles Das ist die Übersetzung vom Deutsch ins Geheimnis. Dass ich weiß, was will das Wort mir sagen? Was muss ich jetzt tun? Was muss ich vollziehen? Nicht beten, tun. Das ist Eucharistie. Und da möchte ich Sie jetzt einfach mitnehmen. Und so beginnt die Heilige Messe mit dem Kreuzzeichen. Kurzform der Tauferneuerung. Am Sonntag ist sogar eine Tauffeuer möglich, dann ist es noch deutlicher. Taufe ist ein Bund. Bund gibt es nur zwischen Gott und Mensch. Zwischen den Menschen gibt es nur Verträge. Die schließt man, kann man brechen, kann man auflösen. Einen Bund kann man nicht mehr auflösen. Warum? Weil in einem Bund zwei füreinander sterben. Das ist ein Bund. Und Bund ist die Grundlage des Verhältnisses Gottes zu seinem Volk, schon im Alten Testament. Im Alten Testament bei allen Bundesschlüssen, bei Noe, Abraham, Mose und seinem Volk, ist immer Blut geflossen von Opfertieren. Besprengt wurde der Altar, Symbol für Christus, für Gott, und das der Bundschließende. Blut ist das Zeichen der radikalen Hingabe und Weggabe. Bund ist also immer im Blut geschlossen. Und im Neuen Testament, wo dann die Verwirklichung ist von diesen Vorbildern des Alten Testamentes, wissen wir ja, Christus wurde Mensch, um für uns sterben zu können, um mit uns dadurch diesen neuen Bund schließen zu können. Aber, liebe Brüder und Schwestern, ein Bund ist zweiseitig. Christus hat ihn uns angeboten in der Taufe. Und er hat uns in dieser Taufe Teilhabe gegeben an der Gotteskindschaft. Wir sind Glieder seines Leibes. Aber dieses göttliche Leben, das uns da geschenkt ist, wird erst wachsen können, wenn wir den Bund geschlossen haben. Wenn Sie einmal ins Evangelium hineinhören, werden Sie feststellen, dass ein Wort in jeder Predigt als erstes auftaucht. Bei Johannes dem Täufer. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Bei Jesus. Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die erste Predigt der Kirche am Pfingstmorgen lautet: Kehrt um und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das Vatikanum, die Kirche von heute, fordert im Priesterdekret von den Priestern, sie sollen alle zur Umkehr und zur Heiligung bewegen. Und was ist damit gemeint? Wenn das die Hauptpredigt ist, durchgehend, bis heute, wenn Sie mit dem Wort Umkehr können die meisten nicht viel anfangen. Griechisch heißt es Metanoia, das heißt umdenken, das ist das Wort. Nicht mehr von sich her denken, ich bin das Maß der Dinge, ich beurteile alles von mir her, ist es für mich, ist es gegen mich, gefällt es mir nicht. Nein, umdenken, von Gott her denken, nur noch von Gott her alles beurteilen. Also nicht mehr, warum, lieber Gott, warum, nicht, du bist mir Rechenschaft schuldig, lieber Gott. Nein, wozu, lieber Gott, von Gott her alles sehen. Und das ist die absolute Anerkennung Gottes, die sich dann wieder in der Anbetung ausdrückt. Du bist alles, ich bin nichts. Absolute Anerkennung heißt, Gott, du machst keine Fehler. Auch wenn ich nichts verstehe, weiß ich, du hast etwas Gutes vor mit dem, was jetzt geschieht. Das ist Umkehr. Das ist gemeint in der Predigt des Johannes des Täufers, bei Jesus, bei Petrus, bei der Kirche heute. Und der französische Theologe Yves Congar, der sagt, Diese Umkehr ist das Gebot der Stunde heute. Und warum? Er schildert es anhand der Kirchengeschichte. Er sagt, im ersten drei Jahrhunderten ist die Kirche verfolgt worden. Wer da sich taufen ließ, der hat sich taufen lassen im Bewusstsein, dass es morgen ein grausamer Tod sein kann. Also es war eine Kirche voller Entscheidung. Eine verfolgte Kirche, die gewachsen ist massiv. Also fast unverständlich. Aber es war eine Kirche voller Entscheidung. Und dann kam der Sieg Konstantins. Jetzt war es plötzlich ungefährlich, sich taufen zu lassen. Man wurde sogar römischer Bürger als Getaufter und so weiter. Also, es war eine Kirche ohne Entscheidung, im Großen und Ganzen. Aber man wurde mitgetragen. Und dann vor 300 Jahren sagte er, die Aufklärung, Religion ist Privatsache. Und jetzt kam es plötzlich heraus, dass nämlich nichts da ist. Wir haben Christen, aber ohne Entscheidung. Und da sind wir heute bald auf dem Höhepunkt des Abfalls, weil der Bund der Taufe nicht geschlossen ist. Weil ich mich nicht hingegeben habe, weil ich nicht gestorben bin. Im Bund sterben zwei füreinander. Christus am Kreuz für mich und ich im Sinne dieser Umkehr, dieser Hingabe. Und Professor Schürmann, der frühere Exeget von Erfurt, der hat viel Priesterexerzitien gehalten und hat immer gesagt, eine Priorität in der Seelsorge ist, Menschen zur zweiten Umkehr zu führen. Die zweite Umkehr ist eigentlich jene, die Christus meint, oder diese Umkehr des Herzens, wie es die Tradition sagt. Das heißt, das ist nicht mehr eine Umkehr so im Sinn wie die erste Umkehr. Das heißt, es ist so, ich erkenne Gott, vielleicht im Makrokosmos, Mikrokosmos, in einer Erfahrung mit betenden Menschen. Ich erkenne ihn und ich will jetzt diesem Gott auch dienen. Es geht noch nicht tief genug. Die zweite, die eigentliche Umkehr, um die es geht, um diese Tauferneuerung, diese ganz Hingabe, also gleichsam dieses Sterben, das ist reine Gnade. Und ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss hingeführt werden. Und das ist, wenn das Vatikanum sagt, die Priester sollen alle zur Umkehr führen, da frage ich mich, warum werden die Priester nicht vorbereitet? Dass die wissen, um was es da geht, bei dieser sogenannten Umkehr des Herzens, zu dieser Tauferneuerung. Wir machen Tauferneuerung, ja, aber ohne, dass diese Totalhingabe vollzogen wird. Wir machen da irgendeinen Text, nicht? Und das spüren wir jetzt, nicht? Es geht bei diesem Kreuzzeichen am Anfang der Heiligen Messe zuerst einmal um diese Tauferneuerung, um diese Ganzhingabe an Christus. Theresia von Avila, die drückt das eigentlich sehr gut aus, sehr verständlich. Sie sagt, alle Ratschläge, die ich euch in diesem Buch oder was sie ja gesagt hat, gegeben habe, verfolge nur ein einziges Ziel, euch so weit zu bringen, dass ihr euch dem Schöpfer restlos anheimstellt, ihm euren Willen unterstellt und euch von allen Geschöpfen löst, also ganz auf Christus ausgerichtet seid. Auf diese Weise machen wir uns nämlich bereit, rasch zum Ziel unseres Laufes zu gelangen und die lebendigen Wasser des Quells, von der wir gesprochen haben, zu genießen. Wenn wir unseren Willen nicht restlos dem Herrn überlassen, damit er uns selber, um uns selber Sorge trage, wird er uns niemals aus diesem Born trinken lassen. Und sie sagt, wir sind so bedächtig, Gott das absolute Geschenk unserer ganzen Person zu machen, dass wir eigentlich gar nie fertig werden. Und dann geben wir ihm am Schluss überhaupt nichts von unserem Kapital- und Eigentumsrecht, nämlich uns selbst, sondern nur Zinsen und Erträge, sagt sie, also die Abfälle, nicht? Das Nebensächliche. Wir schenken ihm etwas, aber nicht uns ganz. Und Sie spüren jetzt schon, wie das eine Grundvoraussetzung ist, diesen, zuerst einmal diesen Weg der Umkehr gegangen zu sein, um mit Christus sich in der Eucharistie opfern zu können. Sonst bleibt das alles nur Worte ohne Vollzug, mit entsprechender Konsequenz. Und Theresia sagt, große Theresia, Gott nimmt nur an, was wir ihm geben, aber er verschenkt sich nicht ganz, solange wir uns ihm nicht vollkommen hingegeben haben. Und das ist genau die Konkretisierung in der Eucharistie. Sie sagt also, diese Ganzhingabe ist der Akt vollkommener Liebe, ist das vollkommenste Opfer, diese Ganzhingabe. Schauen Sie mal, wenn Sie heute in Ihre Umgebung reinschauen, werden Sie unheimlich viel Angst begegnen. Und wo gründet die Angst? Sie gründet, und auch alle Sorgen, wo die Leute so zerdrücken fast, sie gründet in den Dingen, die sie nicht Christus gegeben haben. Das, was sie selber festhalten. Dieses von mir her Urteil, nicht von Gott her. Umkehr heißt von Gott her denken und fühlen. Dieses Festhalten. Ich baue auf, vielleicht auf meine gute Position, auf meine Gesundheit und so weiter. Und jetzt kommt durch die Epidemie alles ins Wackeln. Und jetzt kommt die Angst. Die Angst, ich verliere das, worauf ich gebaut habe. Sehen Sie? Und da spüren Sie ganz genau, dass diese Hingabe an Christus, diese wirkliche Taufe und dieser Bundesschluss uns in eine unheimliche Freiheit führt. Da kann man uns alles Irdische wegnehmen. Man kann uns nichts nehmen, weil wir alles in Christus haben. Aber das ist diese Tauferneuerung, nicht? Von der wir zwar immer wieder reden und dann bei dem Gebet der Tauferneuerung, aber wir tun es nicht, verstehen Sie? Ich gebe mein Leben nicht Christus und sage, mach mit mir, was du willst, ich gehöre dir und nicht mehr mir. Ja? Das ist Tauferneuerung. Und deshalb, ich möchte mal so sagen, wissen Sie, ohne diesen Taufbund, dass der geschlossen ist, ohne diese meine ganze Umkehr, also ganz Hingabe an Christus, können Sie eine geistliche Berufung auch nicht leben. Und das sehen Sie doch, wie wird denn heute Ehelosigkeit gelebt zum Teil? Wie wird heute Ehe gelebt? Auch, ich meine jetzt von Christen. Wo verspüren, die können das ja gar nicht leben. Die leben ja wie die anderen, wie die Heiden. Sehen Sie, ohne diese Ganzhingabe kann ich keine Berufung leben. Und genauso kann ich ohne diese Ganzhingabe Eucharistie in diesem tiefen Sinn nicht leben. Und deshalb feiern wir viel Eucharistie, aber wir haben nicht den Eindruck, wie das Vatikanum sagt, es ist der Höhepunkt von allem Heilsgeschehen, oder? Daran liegt es. Und das möchte ich jetzt Ihnen noch erklären. Schauen Sie, am Kreuz, wie gesagt, oder im Abendmahlsaal, als er die Eucharistie eingesetzt hat, hat Christus sich ganz hingeben können. Denn wir gehörten noch nicht zu ihm, verstehen Sie? Wir waren noch nicht seine Glieder. Es war seine Menschheit. Er konnte sich noch ganz hingeben. Aber jetzt gehören wir durch Teilhabe an der Gotteskindschaft zu seinem Leib. Wir haben Teil an seinem Wesen durch die Taufe. Wir gehören zu diesem ganzen Christus. Und man kann uns nicht mehr trennen von ihm. Und wir dürfen, wie Paulus sagt, jetzt ergänzen, was an seinem Leiden noch fehlt. Schauen Sie, und deshalb, ich bin ausgegangen vom Kreuzzeichen, der Tauferneuerung, wo wir einfach schon der Kreuz machen und fertig ist die Laube. Wird nichts vollzogen, nichts. Sehen Sie, und diese ganze, diese Bundeserneuerung kann ich nur, wenn ich im Lauf meines Lebens zu dieser Hingabe, zu dieser Umkehr des Herzens gekommen bin. Das ist ein Prozess, bis ich überhaupt richtig Eucharistie feiern kann. Muss man einfach mal sagen. Schauen Sie, deshalb beginnt die Eucharistie wesentlich zuerst mit der Reinigung des mystischen Leibes. Also mit uns. Im Confitio. Und es wird ganz, ich bekenne Gott dem Allmächtigen, dem Haupte. Wir sind die Glieder. Und euch Brüdern und Schwestern, die Glieder, dass ich euch geschädigt habe durch meine Sünderei. Ich sage das ganz offen. Also es ist etwas unheuerlich, aber ich glaube, wir denken gar nichts dabei, dass es ungeheuerlich ist. Was würden Sie denn sagen, wenn der Nachbar plötzlich sagt, was? Du hast gesündigt, Gedanken, ja, was hast du denn alles angestellt? Und wie reagieren Sie denn? Du hast richtig gehört, das stimmt. Oder sagen Sie, Gott, ihr Dreckern. Wenn Sie, dann merken Sie, dass wir Formelbet sprechen, die überhaupt nicht wahr sind. Es wird nirgendwo mehr gelogen wie beim Beten. Und das muss uns mal bewusst werden. Verstehen Sie, jetzt ist zuerst einmal muss der mystische Leib, dieser Teil Christi, ich möchte mal so sagen, seines Leibes muss zuerst gereinigt werden, damit Eucharistie in der vollen Fülle möglich ist. Ja? Und dann betet der Priester und bittet um Vergebung. Und wenn wir das vollzogen haben, aber Sie wissen ja genau, wie das geht, manchmal lässt man das sogar aus. Es kommt, irgend wird was gesagt, was eingeführt, und dann gehen wir gleich über zum Tagesgebet. Man unterlässt einen ganz entscheidenden Teil der Heiligen Messe, nämlich die Bereitung des Leibes Christi, des mystischen Leibes Christi, um ihn dann auch darbringen zu können. Ja. Und wenn es geschehen ist, dann kann man sagen, jetzt sind wir eins, wie es Christus im Abendmahlsaal fordert, bei Johannes, im Abendmahlsaal. Vater, lass sie eins sein. Nur dann ist Eucharistie möglich. Und das spüren Sie, denn Jesus kann sich in der Heiligen Messe nur ganz opfern, das ist das Opfer der Kirche, wenn auch sein mystischer Leib in den einzelnen Gliedern sich ganz opfert. So schreibt Paulus in Römerbrief 12,1, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euren Leib als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Das Gott gefällt, das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und diese Worte erinnern uns dann an die Worte Jesu, wiederum im Abendmahlsaal bei der Einsetzung der Eucharistie, Lukas 22,19, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies. Ihr. Was sollen wir tun? Er sagt nämlich genauso bei Johannes 13,15, auch im Abendmahlsaal, nicht? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das heißt, tut auch ihr, sagt Jesus zu den Aposteln, jetzt zu uns, tut auch ihr, was Jesus Christus getan hat, nämlich sich ganz hingeben. Tut auch ihr, was ich getan habe. Das ist gemeint. Also wir sollen den Ritus, den er im Abendmahlsaal vollzogen hat, nachvollziehen, nicht? Oder die Worte, die er dort gesprochen hat, nachvollziehen. Nein, er sagt, tut dem Wesen nach das, was ich getan habe. Bringt auch ihr euren Leib zum Opfer dar, wie ich es getan habe. Das heißt diese Worte. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich getan habe. Im Abendmahlsaal, wo er die Eucharistie eingesetzt hat. Darum haben diese Worte etwas mit der Eucharistie zu tun. Schauen Sie, und Paulus nennt ja im Korintherbrief die Kirche, also uns, den Leib Christi. Und damit sagt doch Paulus, besser gesagt, Jesus mit diesen Worten, tut dasselbe, wie ich getan habe. Da sagt er doch eigentlich, lasst zu, dass ich dem Vater meinen eigenen Leib, der ihr seid, darbringen kann. Lasst zu. Ich kann mich aber dem Vater nicht restlos darbringen, solange ein einziges Glied meines Leibes es ablehnt, sich mit mir gemeinsam darzubringen. Das heißt also, wenn, und guckst du doch mal in der Gottesdienst rein, wer gibt sich total hin? Wer liefert sich total aus? Und sehen Sie, merken Sie jetzt, wo soll da der Höhepunkt des Heilsgeschehens geschehen, wenn der ganze mystische Leib sich überhaupt nicht hingibt und Christus sich gar nicht ganz hingeben kann? Das ist das Opfer der Kirche. Darum nennen wir das Eucharistie das Opfer der Kirche. Wir sind wesentlicher Teil dieses Ereignisses. Dieses Ereignisses, dieses Geschehens. Nicht eine schöne Andacht. Ja. Schauen Sie, und dann, wenn wir uns geklärt haben, also beim Anfang, dass der mystische Leib bereitet ist, wir haben uns hingegeben, wir haben die Taufe erneuert, also die Ganzhingabe, dann drücken wir das aus in der Gabenbereitung. Die Gabenbereitung ist dann der Ort unseres Opfers. Das Opfer des mystischen Leibes. Das ist die Gabenbereitung. Und wissen Sie, wenn man manchmal dann erlebt, dass Sie in einer Gemeinde bei der Gabenbereitung ein Wald- und Wiesenlied singen, verstehst du, da kriegst du ja das Grimmer. Anstatt die Leute hinzuführen, dass sie jetzt die Ganzhingabe vollziehen, damit Christus sich ganz hingeben kann und damit das wirklich zum Höhepunkt alles Heilsgeschehens wird. Für die ganze Gemeinde. Und mindestens für alle, die da sind. Und der Priester, das heißt, wenn der Priester betet still, aber er soll so beten, dass die Gemeinde es mitvollzieht. Ja? Und bei der Gabenbereitung, da spricht er dann Worte, die Jünglinge im Feuerofen gebetet haben. Und das müssen Sie wissen. Die hocken im Feuer, sind unschuldig und sagen, und wenn wir verbrennen, dann geben wir uns Gott hin. Wir hadern nicht. Also da merken Sie, was da in dem Gebet drinsteckt. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Dass unser Opfer dir gefalle. Das ist unseres. Das ist unser Opfer. Das Opfer des mystischen Leibes. Die Voraussetzung, dass nachher beim Opfer Christi in der Wandlung Christus sich ganz hingeben kann. Aber feiern Sie so die Gabenbereitung. Freuen Sie sich mal. Aber wenn ich sage, dass unser Opfer dir gefällt, da muss ich jetzt nochmal was erklären. Denn Opfer gibt es nur, wenn es Priestertum gibt. Sacerdos quia sacrificium. Priester weil Opfer. Das heißt, schauen Sie, wir als Geschöpfe, wir können Gott nichts geben. Was wir ihm geben, das haben wir von ihm. Das gehört ihm sowieso. Ich kann als Geschöpf Gott nichts geben, das ihn bereichert. Also, dass er ein Mehr hat, das geht nicht. Deshalb ist Voraussetzung das Priestertum. Und wir sind in der Taufe zu Priestern gesalbt. Genauso wie Jesus im Schoß Mariens bei der Menschwerdung vom Vater zum Priester gesalbt wurde. Das Priestertum Jesu, dass er und zwar in seine Menschheit, also Seele und Leib, die er im Schoß Mariens empfangen hat, hat der Vater zum Priester gesalbt, die Menschheit Jesu. Und es ist dasselbe Priestertum, das Jesus ein Leben lang gelebt hat, auch am Kreuz. Das ist dieses Priestertum, das jeder von uns in der Taufe empfangen hat, dasselbe Priestertum. Das hat Jesus ein Leben lang gelebt. Das sakramentale Priestertum, nicht? Das können wir gar nicht erklären, sagt auch Papst Benedikt. Denn der Priester tut Dinge, die er nicht kann. Er tut Dinge, die er nicht kann. Sünden vergeben, wandeln. Also ist etwas Göttliches. Und darum sagt er, was das sakramentale Priestertum ist, werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Aber das eigentliche Priestertum, das wir alle, auch ich alle, benutzen, so wie Jesus, um dem Vater nachher, wenn der Leib und das Blut Christi auf dem Altar ist, dem Vater alles darzubringen. Also ich glaube, auch hier ist wieder wichtig, dass diese Berufung zum Priester sein, und zwar dieses Priestertum, das Jesus sein Leben gelebt hat, mit dieser Kraft dieses Priestertums hat er sich am Kreuz hingegeben. Das ist ihr Priestertum. Und was machen sie daraus? Sie können aus der kleinsten Sache, auch außerhalb der Eucharistie, die sie Gott darbringen, können sie ein Opfer machen. Aus einer kleinen Sache kann ich, weil die also Kraft meines Priestertums, dem Vater des Darbringen ein Opfer. Und Opfer ist die Höchstform der Gottesverherrlichung. Also nutzen wir doch dieses unser Priestertum auch. Darum sagt die kleine Theresia, wenn du eine Stecknadel aufhebst aus Liebe zu Gott, kannst du eine Seele retten. Das ist der Hintergrund ist unser Priestertum. Und das muss ich jetzt einfach dazu sagen. Verstehen Sie, wenn wir beten, gib, dass unser Opfer dir gefalle. Wir können uns nur Gott hingeben als Opfer, weil wir zum Priester gesalbt sind und vom Vater bevollmächtigt sind. Also das sind alles Dinge, wissen Sie, man kann nicht über Eucharistie reden, ohne die Dinge zu erklären, was da Voraussetzung ist. Sonst reden wir von Hingabe und Gabenbereitung und steht nichts. Ja. Und wie wichtig diese Opferung meiner selbst in der Gabenbereitung ist bei der Eucharistie, sehen wir darin, dass nicht nur bei der Gabenbereitung dieses Gebet gesprochen wird, dann kommt das Gabengebet, noch einmal mit dem gleichen Inhalt. Und dann kommt ein letztes, wo der Priester vorm Kanon und sagt, wo habt ihr eure Herzen? Das habe ich schon öfters gesagt. Statt erhebe die Herzen, habe ich gesagt, wo habt ihr eure Herzen? Herz ist die innerste Mitte der Person. Und dann haben sie langsam gesagt, wir haben sie beim Herrn. Aber stimmt das überhaupt? Ist mein innerstes Sein, das ist Totalhingabe, Umkehr des Herzens, verstehen Sie? Wo habt ihr dieses Herz, die innerste Mitte? Habt ihr euch in der Gabenbereitung Christus alles gegeben? Und dann sagt er, ja, wir haben es beim Herrn, du kannst weitermachen. Ich sage es mal ganz vulgär. Und dann sagt er, dann lasst uns Eucharistie feiern, Dank sagen. Und ihr sagt wieder, jawohl, es ist würdig und recht, denn jetzt kann sich Christus ganz hingeben. Aber stimmt das bei Ihnen? Bei den meisten, die heute Eucharistie feiern. Wenn Sie müssen mal überlegen, dann merken Sie, warum ist die Fruchtbarkeit nicht größer? Was fehlt denn bei diesem Opfer der Kirche? Und jetzt möchte ich mit Ihnen noch auf den Kanon schauen. Wir sind ja eins mit Christus. Und bei den Worten der Wandlung, das sind ja Worte der Hingabe Jesu an den Vater. Da ist in allen Berichten ein Satz immer dabei. Er brach das Brot. Was heißt das? Das Brot ist er selbst. Er selber zerbricht sich. Das heißt, er ist gehorsam bis zum Tod. Wissen Sie, drum ist dieses Brechen des Brotes vor der Wandlung, wie es manche Priester machen, sinnlos. Was bedeutet das? Nichts. Aber nachher, beim Agnus Dei, wird es vollzogen. Und das Agnus Dei ist gleichsam der Text, der erklärt, was da geschieht. Lamm Gottes, also geopfertes Lamm. Jesus wird jetzt am Kreuz zerbrochen, es ist sein Tod. Ja? Und das nimmt die Sünden der Welt weg. Ja? Und Jesus sagt ja in jener Nacht, wir sollen dasselbe tun. Er sagt, tut dies zu meinem Ende. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wir sollen dasselbe tun. Ich muss also mich mit Christus zerbrechen lassen. Meine Unbeugsamkeit, mein Egoismus, mein Eigenwille. Schauen Sie, ich kann bei dem Agnus Dei, kann ich mich dann ganz... Ich bin ja mit Christus, dieser Christus, verstehen Sie, als Mystischerle. Ich gebe all meine Schwachheiten, Sündhaftigkeiten, alles, oder wie ich gerade gesagt habe, Eigenwilligkeit, gebe ich da hinein und bitte den Herrn, zerbrich mit dir. Denn ich bin ja mit dir als mystischer Leib total verbunden. Zerbrich in mir all das Negative. Wenn Sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Merken Sie, ich muss dauernd vollziehen, ich komme gar nicht zum Beten. Ich muss es immer tun, aber dann kann Wandlung geschehen in meinem Leben. Also der ganze Christus, Haupt und Leib, spricht dann die Worte, nehmet und esset alle davon. Wenn Sie dem großen Ich des Hauptes Christus, der diese Worte spricht im Priester, ist das kleine Ich des Leibes, das kleine Ich von mir. Das Haupt kann nicht etwas tun, was der Leib nicht damit tut, verstehen Sie? Aber der Leib muss es bewusst mittun. Also spreche ich die Worte der Wandlung im Innersten mit. Ich spreche also, die Worte nehmet und esset. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Was sage ich da? Sie sagen das mit Christus, als Leib Christi. Sagen das mit Christus zu allen, die hier versammelt sind in der Eucharistie. Sie sagen das zu allen, denen Sie heute begegnen. Nicht? Zu denen sagen Sie, nehmet und esset, das mein Leib, der für euch hingegeben wird. Was meine ich da? Der Leib Christi ist ja auf zweifache Weise vom Altar gegenwärtig, haben wir ja schon gesagt. Der eucharistische und der mystische Leib ist ja eines. Und wenn Sie zum Beispiel ein Opfer, in dem Jesus hingegeben wird, ohne die Kirche, also ohne seinen Leib, wäre nicht ausreichend, wie Paulus sagt, ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Jesu fehlt, Kolosser 1,24. Und deshalb, was ist die Folge, wenn ich mit Christus in der Wandlung die Worte spreche, nehmet und esset, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Wir sprechen sie jetzt, wie ich schon sagte, zu denen, die da sind und denen wir begegnen. Nicht? Mit Leib meinen wir alles, woraus unser Alltag besteht. Meine Zeit, meine Gesundheit, meine Tatkraft, meine Tätigkeiten, meine Fähigkeiten, meine Zuneigung, mein Lächeln. All das ist mit Leib gemeint. Und ich sage mit Christus zu denen, die da sind und denen ich heute begegne, dass mein Leib, der für euch hingegeben wird, nehmet und esset. Was heißt das dann? Dass ich nicht mehr über mich verfüge. Ich habe mir ja ganz hingegeben, mit Christus. Sondern die Menschen dürfen mich jetzt essen, mich in Anspruch nehmen. Das sage ich doch, Sie sagen es doch. Mit Christus zusammen, wir sind ja mit Christus eins. Dass mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und wenn ich sage, das ist mein Blut, dann ist mit Blut ist der Tod gemeint. Das heißt, alles, was auf den Tod vorbereitet, also zum Beispiel Demütigungen, Misserfolg, Krankheiten, Einschränkungen, also alles, was etwas in mir abtötet, das alles ist gemeint mit Blut. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Ja. Wissen Sie, das ist etwas Ungeheuerliches. Und deshalb geht es darum, mich im Alltag von den Menschen essen zu lassen. Und überlegen Sie mal, wie das ist, wenn die Leute von Ihnen die Zeit verlangen, ihre Kraft in Anspruch nehmen, ihre Geduld in Anspruch nehmen und alles. Wie reagieren Sie? Stellen Sie, wir feiern Eucharistie, sagen das den Leuten, nehmet und esset, du darfst mich heute essen und wir werden oft die Zähne spüren, wenn wir gegessen werden von den Leuten. Das heißt, wenn sie uns herausfordern, wenn sie von uns die Zeit fordern, wenn sie von uns die Kraft fordern, sehen Sie, dass wir oft ungeduldig sind und sie wegschossen, das nennt man eucharistisch Leben. Dass ich das, was ich in der Eucharistie vollzogen habe, getan habe, dass ich das dann nachher lebe, im Alltag. Und die, die mich dann essen, die meine Kraft, mein Leben in Anspruch nehmen, meine Zeit, die werden mit Christus verbunden. Da fließt die Fülle des Lebens, die in der Eucharistie gegenwärtig ist, fließt dann durch mein Tun, durch mein Wort, durch das, was ich für die Menschen tue, zu den Menschen hin, erlösend und rettend. Also dann sagen wir ja, das drücken wir ja aus, mein Leib, der für euch hingegeben wird. Schauen Sie, wo Jesus diese Worte gesagt hat, ist er anschließend sofort an den Ölberg gegangen und hat es getan. Und dasselbe machen wir auch. Nach der Eucharistie, da heißt es, geht hin, ihr steht jetzt unter dieser Sendung. Das, was ihr jetzt vollzogen habt, das gilt jetzt zu leben. Schauen Sie, wir haben Christus gegessen, ich sag's mal so, und sind zu Christus geworden. Das ist, die Kirche lebt und wächst aus der Eucharistie. Und dann, wenn die Menschen am Alltag mich essen, meine Zeit in Anspruch nehmen, werden sie von diesem Leben Christi erfüllt. Also das dann durch mein Tun ist nicht mehr einfach nur mein Tun, menschliches Tun. Meine Worte sind nicht mehr einfach nur menschliche Worte, sondern es ist das Handeln Christi in mir. Das heißt, diese Fülle der Eucharistie fließt dann durch mein Tun und mein Wort zu den Menschen, denen ich im Alltag diene. Das nennt man dann eucharistisch leben. Also, es hat es mal einer so ausgedrückt, in der Heiligen Messe bin ich der Priester und Christus ist das Opfer. Und während des Tages ist Christus der Priester und ich bin das Opfer. Sonst in das spüren Sie etwas. Dank der Eucharistie gibt es kein Leben, das nutzlos ist. Du bist auf der Welt um das höchste Zieles willen, das es geben kann, nämlich, wie Paulus sagt, um ein lebendiges Opfer zu sein, eine Eucharistie in Gemeinschaft mit Christus. Und so ist es dann von jedem von uns abhängig, bei diesem Opfer der Kirche, der Eucharistie, inwieweit die Eucharistie wirklich Höhepunkt alles Heilsgeschehens wird. Höhepunkt. In dem Maß, wie Christus mit allen Gliedern, die jetzt hier die Eucharistie feiern, sich hingeben kann. Umso mehr wird Eucharistie wirklich Höhepunkt alles Heilsgeschehens. Also, dass die ganze Fülle des Heils dann durch diese Glieder, die geopfert sind, durch uns im Alltag, durch unsere Dienste, dass wir uns in Anspruch nehmen lassen, im Beruf, in der Familie, wo wir sind, dass dadurch die ganze Fülle des Heils zu den Menschen fließt. Und das drückt dann der Herr noch einmal ganz interessant aus im Abendmahlsaal, wo er bei Johannes vom Weinstock und von den Rebzweigen spricht. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und dann bringt er das Beispiel von den Rebzweigen. Der Rebstock ist Christus. Der Rebzweig ist aus sich unfruchtbar. Aber wenn er in Christus eingepfropft ist, bringt er viele Frucht. Und das ist genau das. Verstehen Sie, wenn ich eingepfropft bin, wenn ich mit Christus eins geworden bin, dann in der Kommunion, in dieser gemeinsamen Hingabe mit ihm, dann bringe ich viel Frucht. Das heißt, Christus durch mich, der Rebzweig ist ja in sich fruchtlos. Aber durch diese Verbindung, durch diese mit Christus hingegeben sein in der Eucharistie, ist alles, was ich dann tue, im Dienst an den Menschen, Beruf und alles, unwahrscheinlich fruchtbar. Dass diese Menschen, ohne dass ich jetzt von Gott rede, von Gott erfasst werden, von der Gnade ergriffen werden, dass sie zu Gott finden. Da fließt dann vom Rebstock Christus durch mich den Rebzweig unaufhörlich in jeder Form des Dienstes die Fülle des Lebens zu den Menschen. Und das nennt man eucharistisch Leben. Und Jesus spricht ja auch im Abendmahlsaal dann noch, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Und der Heilige Geist ist die Frucht des Leidens Christi. Und deshalb, wenn im Opfer der Christi, in der Opfer der Kirche, Christus mit uns sich ganz dem Vater hingeben durfte, also wir mit ihm, wenn wir diese Voraussetzung erfüllen, dass wir wirklich zu dieser Ganzhingabe, zu dieser Tauferneuung gekommen sind und also damit ganz hingegeben sind, dann kann Heiliger Geist durch uns zu den Menschen kommen. Und nur er wird die Menschen verändern. Nur Heiliger Geist wird neues Leben schaffen in den Menschen, nicht wir. Und das ist wiederum das Bild vom Rebstock. Durch mich, den Rebzweig, fließt die Fülle des Lebens. Heiliger Geist, ja, ist ja diese Fülle des Lebens in Person durch mich bei allem, was ich tue, was ich rede, sofern es den Menschen dient natürlich, nicht im alltäglichen Leben. Da merken Sie, ich kann Eucharistie eigentlich nicht einfach nur feiern, indem ich dabei bin. Es ist ein Ereignis, ich bin mit hineingenommen. Es verlangt eine bestimmte Voraussetzung, nämlich diesen Weg der Umkehr gegangen zu sein, der Ganzhingabe, damit ich mich tatsächlich in jeder Eucharistie auch ganz hingeben kann. Nicht? Und dann wird das wahr, was das Vatikanum sagt, Eucharistie ist der Höhepunkt von allem Heil, was geschieht. Und ist der Höhepunkt und die Quelle aller Evangelisation. Und das spüren Sie jetzt. Wenn die ganze Fülle des Heils dann durch mich im Alltag fließen kann, durch den Rebzweig, Heiliger Geist, durch alles, was ich denke und tue und rede, nicht? Das ist Evangelisation. Der Geist, der dann die Menschen berühren kann durch mein Tun, das sind die Charismen des Dienstes zum Beispiel und des Wortes, nicht? Dann finden sie zum Leben, dann finden sie zu Christus. Das ist Höhepunkt und Quelle aller Evangelisation. Aber merken Sie, Eucharistie ist ein Tun. Es verlangt auch von mir diese ganze Hingabe. Und je weniger wir das können, umso weniger kann Christus sich ganz hingeben. Das hängt mit vom mystischen Leib Christi ab, von der Kirche, von uns. Ich möchte Sie einfach einladen, einmal das zu bedenken. Und da merken Sie, dass wir oft Eucharistie feiern und eigentlich nicht wissen, was geschieht. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, umso gewaltiger wird der Aufbruch des geistigen Lebens werden. Aber nicht ohne Eucharistie.